Freund allein ist doch das höchste Gut auf Erden. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer ein Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Drum sei auch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch das Größte und Beste und Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer ein Freund, und wenn auch die ganze, die schlechte, die wackelige, alberne Welt vor den Augen zusammen dir fällt, ja, dann sei auch nie betrübt, wenn ein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch der größte Schatz, den es gibt. Danke.
Danke.
Wir verstehen uns schon fast blind. Ein Freund, ein guter Freund. Ihr habt das schon so schön rhythmisch eben mitgetanzt. Ja, das ist ein Lied aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber irgendwie ist es doch aktuell geblieben. Es hat 678.000 Aufrufe bei YouTube und wir merken, es ist immer noch en vogue. Ein Thema, das bewegt. Und so haben wir im Vorbereitungskreis unseres evangelischen Allianz-Zusammenseins gedacht, Freundschaft, das wäre mal ein Thema, was uns beschäftigt. Nicht nur uns Christen, sondern Menschen allgemein. Und wir wollen uns heute deshalb diesem Thema auch in besonderer Weise widmen. Freundschaften begleiten uns, ich möchte sagen, manche schon vor dem Kindergarten, aber spätestens seit dem Kindergarten. Und sie lassen Spuren bis ins hohe Alter. Ich erinnere mich an Matthias, meinen ersten Freund im Kindergarten. Wir haben zusammen tolle Autos im Sandkasten gebaut und ich war sicher, dass ich ihn heiraten werde. Deshalb habe ich in meinen ersten Schuljahren auch immer ein Schild an der Tür gehabt, Cornelia Henschler. Und dann erinnere ich mich an Sabine. Sabine war meine erste Schulfreundin. Sie war richtig zickig und manchmal haben wir uns auf dem Schulhof gekloppt. Aber irgendwie haben wir uns auch geliebt. Und dann war da Ralf, auch ihn wollte ich heiraten. Ich hätte dann Weißelberg geheißen, aber wie ihr wisst, heiße ich nicht so. Auch er ist irgendwann aus meinem Leben wieder verschwunden. Und dann war da Christine, wir haben ihr Meerschweinchen dressiert und eine Zirkusnummer mit dem Meerschweinchen eingeübt. Und jetzt wollte ich euch bitten, erzählt doch mal eurem Nachbarn, wie euer erster Freund oder eure erste Freundin geheißen hat. Ich bin sicher, ihr wisst den Namen noch. Kurze Murmelpause. Ich möchte jetzt mal an der Stelle abbrechen. Ihr habt hinterher bei kalten Getränken, ja, man tritt eine Lawine los mit den Kinderfreunden, nicht? Aber ihr seid jetzt richtig warm fürs Thema, das merke ich. Die Suche nach einem Freund, einer Freundin, die mich versteht, mit der ich was unternehmen kann, die an meiner Seite bleibt, auch wenn die Leute feindlich auf mich zukommen, die mich beschützt, die für mich wichtig ist, das ist eine Ursehnsucht in uns Menschen. Forscher haben festgestellt, unser Lebensglück basiert auf drei Beinen, also wie so ein Hocker. Nicht wirklich stabil, aber wenn die drei Beine gut austariert sind, kann man drauf sitzen. Das ist die Liebe. Und wie wir alle wissen, ist die manchmal schwierig. Nicht alle sind erfüllt von der Liebe ihres Lebens. Manche suchen ein Leben lang danach, manche haben bittere Enttäuschungen erlebt oder gehen gerade durch eine solche Krise. Die Liebe, oft schwierig. Das zweite Bein ist die Arbeit. Macht Arbeit glücklich? Manche von euch sagen hoffentlich ja. Aber im Allgemeinen ist die Arbeit ein harter Kampf und schon in der Bibel auf den ersten Seiten steht, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Also immer glücklich macht uns die Arbeit bestimmt nicht. Und dann ist da das dritte Bein. Das sind die Freundschaften. Und wenn wir davon ausgehen, dass unser wirkliches Lebensglück immer in Beziehung steht zu irgendeiner Beziehung, ich sage jetzt mal einem Menschen, dem ich begegne, mit dem ich etwas erlebe, dann sind Freundschaften eigentlich das ideale Bein, um glücklich zu sein. Freundschaften, wo wir Menschen begegnen, die es gut mit uns meinen, die uns ein Stück des Weges begleiten und die uns dadurch glücklich machen. Ich habe euch 7 Gründe mitgebracht, Freunde zu haben. Die sind auch auf der Folie. Und zwar habe ich mir die nicht selber ausgedacht, sondern sie stammen aus statistischen Untersuchungen, die Soziologen zum Thema Freundschaft gemacht haben. Und ich habe sie euch einfach mal aufgelistet. Und ihr werdet vielleicht an die eine oder andere Stelle ein Kreuzchen setzen und vielleicht sagt eine Aussage euch gar nichts und ihr sagt, auf mich trifft das nicht zu. Aber seid sicher, das sind wirklich 7 Gründe, die Forscher herausfanden, die Freundschaften so wichtig machen. Erstens, man lebt länger. In unserer Kirchenzeitung Unterwegs wurde diese statistische Größe sogar in der letzten Nummer aufgenommen. Australische Forscher haben eine Studie über viele Jahre gemacht an 9000 Menschen und haben untersucht, ob Freundschaft etwas mit der Lebenslänge zu tun hat. Und sie haben festgestellt, dass wer ein soziales Netzwerk hat, wer in Freundschaften, beständigen Freundschaften eingebunden ist, 22% höhere Lebenserwartung hat als jemand, der alleine lebt und isoliert ist. Das Immunsystem ist stärker. Auch das haben Wissenschaftler herausgefunden. Wenn ich in glücklichen Beziehungen bin, in freundschaftlichen Beziehungen, werden meine Abwehrkräfte gegen Viren aller Art gestärkt. Das heißt, ich kriege nicht mehr so oft Grippe und nicht mehr so oft Schnupfen und so weiter. Kann einen natürlich nachdenklich machen, wenn man jeden Schnupfen auffängt. Hat man nicht genug Freunde? Nein, der Umkehrschluss ist nicht gestattet. Aber man könnte noch mehr Schnupfen kriegen, ohne Freunde. Ein dritter Punkt ist, man hat weniger Sorgen. Durch Freunde kann Stress abgebaut werden. Und das ist ja ganz auf der Hand liegend. Wenn ich Stress habe, rufe ich meine Freundin an, erzähle ihr, was für einen Stress ich habe und was mir da wieder passiert ist. Und sie hört mir zu und gibt vielleicht 1-2 Kommentare und hoffentlich sagt sie, du Arme. Und das ist ja unmöglich, wie die Menschen mit dir umgehen. Und dann bin ich doch gleich erleichtert danach. Was meine Freundin damit macht, ist ihre Sache. Hoffentlich schmeißt sie das alles gleich in den Müll. Aber ich bin erstmal erleichtert. Das heißt, ich habe erstmal weniger Sorgen. Ein indianisches Sprichwort sagt, ein Freund ist ein Mensch, der meine Sorgen auf den Rücken nimmt. Ein Freund ist ein Mensch, der meine Sorgen auf den Rücken nimmt. Ist das nicht ein super bildliches Wort, was die Indianer da gefunden haben? Ich stelle mir seither meine Freunde immer vor mit so einem Rucksack und ich darf da mein Holz, mein Kleinholz reinstecken. Hilfe in Not. Wer Freunde hat, erfährt Hilfe in Not. In der Bibel wird nicht oft von Freundschaften gesprochen. Eigentlich gibt es nur 3 Freundschaftsgeschichten. Und 2 Freundschaftsgeschichten handeln von dem Thema Hilfe in Not. Da ist zum einen der Gelähmte, der 4 Freunde hat. Vielleicht hat er auch mehr, aber auf jeden Fall 4 Freunde sehen, dieser Gelähmte braucht Hilfe. Und sie packen seine Trage und wollen ihn zu Jesus bringen. Das Haus ist überfüllt, wahrscheinlich noch voller als dieses Haus hier. Und sie fangen an, die Decke abzudecken. Das wäre natürlich hier ideal, ne, mit diesem Oberlicht. Und lassen den Gelähmten vor Jesus nieder. Jesus schaut rauf. Er sieht gar nicht zuerst zu dem Gelähmten, sondern schaut rauf, sieht diese 4 Freunde mit erwartungsvollem Gesicht und sagt, weil ihr 4 an mich glaubt, deshalb werde ich euren Freund die Sünden vergeben. Um der Freunde willen. Das heißt, dieser Gelähmte erfährt Hilfe in der Not durch seine Freunde, die ihn da zu Jesus tragen. Und die zweite Geschichte ist ein Gleichnis Jesu, sehr anschaulich. Da kriegt einer um Mitternacht Besuch von Freunden, die bei ihm übernachten wollen und die haben noch einen ganzen Stall Kinder dabei und die sind alle total hungrig. Der Rewe hat schon zu, also nicht mein Taunuszentrum, sondern eher Neuenhain und er hat kein Brot im Haus und die Gefriertruhe dauert viel zu lange. Und was macht er? Er geht zu seinem Freund, der nebenan wohnt, klopft. Der Freund schläft schon, seine ganze Familie schläft. Der will auch nicht aufstehen und aufmachen. Aber weil der nicht aufhört zu klopfen, steht er auf und gibt ihm Brot. So ist Freundschaft, oder? Und ich wünsche euch, dass ihr solche Freunde habt, wo ihr um Mitternacht anklopfen könnt und Brot bekommt für die Freunde, die vor eurer Tür stehen. Ein weiterer Punkt ist, wer Freunde hat, hat ein stabileres Ich. Stellt euch mal das Ich vor wie die Baumasse, die in Fachwerkhäusern verarbeitet ist. In Bad Soden ist gerade so ein Fachwerkhaus, das saniert wird, oder in Neuenhain ist auch eins, und da sieht man, was das für eine Masse ist. Also das sieht unglaublich aus, Stroh und Mörtel und alles durcheinander, also dass das trägt, das glaubt man nicht. Aber nicht das Stroh trägt das Haus, sondern die Balken. Und so ist die Freundschaft. Es sind die Balken unseres Ichs, der Stabilisator unseres Ichs. Freunde, und je mehr wir haben, desto mehr Balken sind im Fachwerkhaus, stabilisieren unser Leben. Ein weiterer Punkt, warum wir Freunde brauchen, um Krisen zu bestehen. Die dritte Geschichte, die von Freundschaft handelt, ist eine Jungsfreundschaft. David und Jonathan. Jonathan, der Sohn des Königs, der König, der nicht gut auf David zu sprechen ist. Und in dieser Spannung geschieht diese Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und sehr anschaulich berichtet uns die Bibel, wie diese Freundschaft bestehen bleibt. Sogar in Todesnot. Wie Jonathan zu David hält und ihm treu bleibt. Gemeinsam bestehen sie die Krise. Und ein letzter Punkt, Freundschaften sind wie unzerreißbare Bänder. Und da werdet ihr jetzt hoffentlich aufstehen und sagen, ich habe aber eine Freundin, mit der ist das Band zerrissen. Und da werden wir auch noch zu kommen, was die Freundschaft töten kann. Aber wenn keine Faktoren da sind, die Freundschaften töten, sondern wenn wir unsere Freundschaft ganz natürlich leben, dann kann die lebenslang halten. Auch über viele Kilometer hinweg, auch mit lebensgeschichtlicher Distanz im Alter kommt man wieder zusammen. Meine Mutter war eine faszinierende Freundschaftsfrau. Sie hatte also Freundinnen wie Sand am Meer, was meinem Vater manchmal zu schaffen machte. Ihr kennt das vielleicht auch von euren Ehen oder Familien, dass Männer nicht immer so für die Freundschaften sind. Auch das ist statistisch erwiesen. Jedenfalls nicht in so großer Zahl. Und meine Mutter sammelte ihre ganzen Freundinnen im Alter, im Ruhestand in ihrem Ort. Die zogen dann alle im Ruhestand zu ihr in den Ort. Und sie waren eine super Gemeinschaft, bis sie dann alle nacheinander starben. Zwischendrin haben sie sich 40 Jahre nicht gesehen, aber im Alter waren sie wieder beieinander. Ein Hoffnungsfunke. Selbst wenn man in den aktiven Jahren nicht viel Zeit hat mit den Freunden, es ist ein unzerreißbares Band, was bestehen bleibt. Doch Freundschaften sind nicht einfach. Unsere Kinderfreunde haben wir heute oft nicht mehr. Warum? Wir sind weggezogen, wir haben uns aus den Augen verloren und vielleicht haben wir auch schlechte Erfahrungen miteinander gemacht. Es passte einfach nicht mehr. Wir haben uns getrennt. Was sind das für Probleme, mit denen Freundschaften kämpfen? Auch die habe ich auf einer Folie mal zusammengestellt. Und ihr werdet, das hatten wir. Und ihr werdet vielleicht euch wiedererkennen in der einen oder anderen Situation, wo ihr das mal erlebt habt. Vielleicht auch nicht. Es muss nicht für jeden und immer gelten. Das erste ist, was eine Freundschaft auf die Probe stellt und was Probleme verursacht, wenn einer ständig Anerkennung braucht vom anderen. Oder von den anderen. Einer will im Mittelpunkt stehen, bewundert werden. Er gibt an, er erzählt nur von sich und die anderen sind wie sein Spiegel, kommen nicht vor in der Beziehung. Die Freundschaft lebt davon, dass einer toll ist und der andere Beifall klatscht. Kennt ihr solche Situationen? Einzelne kennen sie. Ein zweites Problem ist, wenn einer in der Freundschaft immer haben will und nicht bereit ist zu geben, wenn es also eine einseitige Beziehung ist. Eine Frau erzählte, wie sie, wenn ihre Freundin anruft und sie sieht die Nummer auf dem Display, schon immer Angst hat, was jetzt kommt. Denn sie ruft nur an, wenn sie was braucht oder wenn sie in Not ist. Die Frau, die mir das erzählte, ist eine Geduldige, eine Gebende. Sie gibt gerne den Menschen ihre Liebe. Aber sie hat gemerkt, das hier läuft schief. Das ist einseitig. Denn wenn sie etwas braucht, hat die andere keine Zeit. Ein anderes Problem ist, wenn einer Macht ausüben will. Das geschieht zum Beispiel, wenn man miteinander überlegt, wir fahren zusammen in Urlaub, was machen wir im Urlaub? Und der eine sagt, ich will dies, das und jenes, ich will die Stadt angucken und ich will surfen und ich will tauchen und ich will bergsteigen und ich will, ich will, ich will. Und der andere muss mitmachen oder er kann abreisen. Wenn das Machtgefüge so ist, dass einer Macht ausübt und der andere mitmachen muss, kann die Freundschaft nicht wirklich wachsen. Es ist zwar bequem für den Unterlegenen, er muss sich ja um nichts kümmern. Der, der die Macht hat, der sorgt ja für ihn. Aber wehe, wenn er eine eigene Meinung hat. Dann kracht's. Noch ein Thema ist die Eifersucht. Entwicklungsmäßig verändern sich Freundschaften. Wenn wir jung sind, Kinder, Jugendliche, haben wir oft die sogenannten Busenfreunde. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. Das sind so ganz enge Freunde, mit denen wir alles teilen. Meine Freundinnen im Studium, die wussten alles von mir und ich von ihnen. Wir sahen uns ja ständig. Wir haben unser Leben geteilt in der Wohngemeinschaft. Wir waren uns ganz nah. Eine besondere Lebenssituation, wo man so nah beieinander ist, wo man fast verschmilzt. Aber gefährlich wird es da, wo die Freundschaft keinen Raum mehr lässt für andere. Wenn zwei sich so festhalten, dass kein Dritter kommen darf und wenn praktisch eine dritte Freundin oder ein dritter Freund zur Bedrohung wird, dann kommt Eifersucht. Und natürlich der Neid. Wenn man in so ganz unterschiedlichen Lebenssituationen ist. Einer ist reich und einer ist arm. Einer hat eine Familie und der andere ist leider Single. Einer ist kontaktfreudig und hat immer irgendwas am Laufen und der andere sitzt zu Hause vorm Fernseher. Da kann Neid aufkommen und Neid ist schwierig in freundschaftlichen Beziehungen. Alle Probleme haben eine gemeinsame Ursache. Ich habe sie da ja auch aufgeschrieben. Ich bin mir meiner nicht sicher. Und weil ich mir meiner nicht sicher bin, deshalb brauche ich den Freund als Spiegel von mir, der mir sagt, du bist toll, du bist richtig und alles ist gut. Aber solange ich um mich selber drehe, bin ich nicht fähig, den anderen als du wahrzunehmen und ihm Freund zu sein. Ich werde immer Leute suchen für mich, die mir Freund sind, aber ich bin nicht Freund für andere. Und dann noch die drei Todsünden jeder Freundschaft, wo es dann wirklich kracht. Und auch diese Todsünden wurden von Menschen genannt, die in Umfragen gefragt wurden, was ist für eine Freundschaft am schlimmsten? Was führt dazu, dass Freundschaft zerbricht? Und am häufigsten wurde genannt die Unzuverlässigkeit. Auch Unpünktlichkeit. All diese kleinen Mosaiksteine, die sagen, du bist mir eigentlich nicht wichtig. Ich verabrede mich mit dir morgen um 8, aber ich komme erst um 9. Oder ich schicke dir um 5:08 eine SMS, ich kann jetzt doch nicht. Was denkst du von mir? Du denkst von mir, ich bin hier nicht wichtig. Unzuverlässigkeit, den anderen nicht wichtig nehmen. Die zweite Todsünde, die Nehmerhaltung, ich nehme nur und gebe nicht. Auch das zeigt ja, ich nehme den anderen nicht wahr, ich nehme ihn nicht wichtig, er ist mir egal, Hauptsache ich. Und die dritte Todsünde ist das Tratschen. Geheimnisse hinter dem Rücken anderen erzählen. Sachen, die mir wichtig sind, an Dritte weitergeben. Und auch das zeigt, du bist mir nicht wichtig. Und wenn, dann nur, indem ich anderen Neuigkeiten über dich erzähle und selber toll werde dadurch. Ich glaube, wir können alle miteinander einstimmen, dass wir solche Freunde nicht haben wollen, die uns versetzen, die immer nur haben wollen und die auch noch hinterm Rücken tratschen. Aber wir sind ja heute hier, um miteinander nachzudenken über gelingende Freundschaft. Wie kann Freundschaft gelingen? Wie können wir Freunde finden fürs Leben? Ein Bild aus der Regelungstechnik und von Arthur Schopenhauer, also die Philosophie und die Technik, stimmen in diesem Bild überein. bringt das Beispiel der Stachelschweine. Kennt ihr diesen? Die aus dem Zoo? Die haben so ganz lange Stacheln. Im Winter haben die Stachelschweine ein Problem. Sie brauchen nämlich Wärme. Und natürlich suchen sie dadurch Nähe, kommen sich also näher, um sich gegenseitig zu wärmen. Aber Stachelschweine haben Stacheln und tun sich gegenseitig weh, wenn sie sich zu nahe kommen. Also rücken sie wieder ein bisschen auseinander, bis sie den idealen Abstand gefunden haben zwischen Nähe und Distanz. Sie wärmen sich noch, aber sie tun sich nicht weh. Das ist der erste Schritt für eine erwachsene Freundschaft. Die Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz zu finden. Einander nicht zu dicht auf die Pelle zu rücken, weil wir uns dann ständig verletzen werden, und einander nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich sage nur ein Beispiel für einander nicht verletzen, wenn wir zu nah aufeinander sitzen. Was haltet ihr denn von einem Freund, der euch ständig sagt, wie er eure Klamotten findet? Der euch morgens anruft und sagt, hast du dein blaues T-Shirt an? Dein blaues T-Shirt passt nicht zu deinen schwarzen Hosen. Fändet ihr das gut? Was geht denen an, was ich anziehe, oder? Wenn ich ihn nicht frage. Das ist doch meine Sache. Das ist ein banales Beispiel. Aber es zeigt, wenn wir uns zu nah auf die Pelle rücken, zerstören wir etwas beim Du. Es geht nicht. Es ist wie bei den Stachelschweinen. Es muss sich regeln. Und da hilft uns eine Freundschaftsvielfalt. Ich habe diesen Begriff entdeckt, als ich mich auf den Vortrag heute vorbereitet habe, Freundschaftsvielfalt. Je erwachsener wir werden, desto mehr Facetten bekommt unsere Identität, unser Ich. Da reicht nicht mehr die eine Busenfreundin aus meiner Studentenzeit. Da brauchen wir mehr Freunde, weil wir viele Interessen haben, weil unser Blick weit geworden ist. Und indem wir viele Freunde haben, mehrere Freunde, die für verschiedene Aspekte unseres Ichs repräsentiert sind, werden wir einander nicht so nahe kommen, dass wir uns verletzen. Ich habe eine Freundin, die Horn spielt. Wir sehen uns einmal im Jahr, wir schreiben uns mindestens einmal die Woche. Sie ist wunderbar. Aber ich kann mit ihr schlecht über Kindererziehung reden, denn sie hat ganz kleine Kinder. Und meine sind schon groß, die erziehe ich ja gar nicht mehr, da geht's ja umgekehrt. Ich habe eine Freundin, die hat Kinder im Alter meiner Kinder, und mit ihr kann ich sehr wohl darüber reden, wie das ist, wenn sie abends nicht nach Hause kommen. Und man denkt, soll ich jetzt beruhigt einschlafen oder habe ich doch noch eine Verantwortung? Ich habe eine Freundin, die hat die gleiche Sozialisation wie ich, die ist ganz ähnlich aufgewachsen wie ich, und in manchen Situationen brauchen wir uns nur ein Stichwort zu sagen und die andere weiß, wovon ich rede. Freundschaftsvielfalt. Keine steht für alles. Wir brauchen sie alle. Die Freundinnen und Freunde unseres Lebens. Ein Punkt, der mir wichtig geworden ist, auch in der Vorbereitung auf diesen Abend, ist die aktive Gestaltung unserer Freundschaften. Wie macht ihr das, wenn ihr eure Freunde trefft? Meistens fangen wir an mit dem, was wir gerade im Alltag erleben. Was gerade heute war oder was gestern war. Ein Buch, das ich zu dem Thema las, da hat der Autor ermutigt, denken Sie doch mal über Ihre Freundin, Ihren Freund nach. Gehen Sie mal alleine spazieren und denken Sie über sein Leben nach. Und überlegen Sie sich, worüber würden Sie gerne mit Ihrem Freund sich unterhalten. Ich habe das mal durchgespielt. Ich meine, ich muss ja auch das machen, was ich euch erzähle. Und es gab ganz andere Themen, als ich sonst mit meinen Freunden bespreche. Es ging irgendwie tiefer. Ich habe mir auf einmal überlegt, wie sieht sie eigentlich die nächsten 10 Jahre? Oder wie geht es in ihrem Beruf weiter? Das sind Dinge, die kommen nicht jetzt, wenn wir uns mal beim Rewe treffen. Oder mal telefonieren am Sonntagabend. Sondern das braucht Vorbereitung. Und dazu habe ich euch auch was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die sogenannte Talkbox. Das ist eine Box mit lauter Fragen. Einmal für Partygänger, Kaffeetanten, Teamkollegen und Schulfreunde. Einmal für Familien, Freunde, Gruppen. Und es sind immer kurze Fragen gestellt. Und wenn man das einander mit diesen Kärtchen begegnet, kommen neue Gespräche zustande. Die Freundschaft lebt davon, dass sie neue Impulse bekommt. Und ein weiterer Punkt ist die richtige Auswahl von Freunden. Freunde ziehen sich an. Freunde wird gleich und gleich gesellt sich gern. Und Gegensätze ziehen sich an. Was sind das für Freunde, die ihr habt? Sind es die Gegensätze? Oder sind es gleich und gleich gesellt sich gern? Und wenn ihr immer nur die Gegensätze sucht, dann wundert euch nicht über die Spannungen in der Freundschaft. Das ist ja natürlich. Gegensätze, da kracht's mal. Und wenn ihr mit gleich und gleich unterwegs seid, wundert euch nicht, dass es langweilig wird. Weil man kann ja nicht immer was Neues finden, wenn man völlig gleich tickt. Um mit Freunden unterwegs zu bleiben, ist es nötig, Konflikte zu lösen. Und nicht einfach zu laufen und die Tür zuzuschlagen. Können wir Konflikte lösen? Und noch ein Punkt, der wichtig ist, sich selbst Freund sein können. Können wir allein sein, auch ohne Freunde? Können wir uns auch was Gutes tun, uns ganz persönlich? Erst dann können wir ja zum Lu gehen. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Freunde können wir auch uns selber sein. Und jetzt wartet ihr wahrscheinlich schon gespannt darauf, was das Ganze hier in der Christuskirche soll. Freundschaften, das kann man ja auch sich in der Volkshochschule anhören oder im Fernsehen. Aber es gibt doch einen, der von sich sagt, dass er unser Freund ist, nämlich Jesus. Und er ist das gemeinsame Dritte, das jede Freundschaft wirklich unzerreißbar macht. In Johannes 15, Vers 14 sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde. Seine Freundschaft geht bis zum Äußersten. Er gibt sein Leben für seine Freunde. Er erwartet keine Bezahlung und nicht, dass wir ihm was geben. Er geht in Vorleistung. Er hat höchstes Interesse am Du. Die Todesstrafe hat er für uns übernommen. Was macht diese Freundschaft mit Jesus aus? Ich denke, es ist die Freundschaft, die uns am allertiefsten und am allerlängsten tragen wird. Denn Jesus ist nicht abhängig von unserer Stimmung. Er ist immer da. Und diese Freundschaft hat für mich verschiedene Aspekte, die dann aber auch wieder in jeder anderen Freundschaft von Mensch zu Mensch vorkommen. Das Erste, ich kann mit Jesus reden. An jedem Punkt, wo ich bin. Ich brauche noch nicht mal ein Telefon. Ich kann im Auto mit ihm reden. Ich kann an der Ampel mit ihm reden. Ich kann auf dem Fahrrad mit ihm reden oder beim Kochen. Ich kann sogar mit ihm reden, wenn ich in einem stressigen Gespräch bin. Auch da kann ich sagen, Jesus, hör zu, was die Frau oder der Mann jetzt gerade sagt und gib mir die Worte, die ich jetzt antworten soll. Ich kann mit Jesus reden. Das ist so, wie wenn ich meine dreckigen Schuhe einfach vors Haus stelle und da kommt eine gute Fee und putzt mir die. Und am nächsten Morgen nehme ich meine dreckigen Schuhe wieder ins Haus rein und sie sind geputzt und glänzen und der Staub ist ab. So ist es, wenn ich mit Jesus rede. Ich stelle ihm meine Gedanken, seien sie noch so verquer oder durcheinander vor die Tür und er kümmert sich drum. Und deshalb der zweite Aspekt, nicht nur ich kann mit Jesus reden, sondern er redet mit mir. Durch Situationen, durch Erfahrungen, durch Menschen, auch durch meine Freunde und sehr oft durch meine Freunde, die mir wirklich Worte Jesu sagen. Erwarte ich, dass Jesus was zu mir sagt? Ich habe ein sehr gutes Buch gelesen, die aus meiner Gemeinde jetzt hier sind, die haben es am Sonntag schon gehört. Das heißt Im Rhythmus Leben von Jörg Albrecht und es beschreibt verschiedene Aspekte des Lebens, wo wir wieder neu lernen können, auf Jesus zu hören. Es bereichert unser Leben, wenn er vorkommt und wenn er uns was zu sagen hat. Und der dritte Aspekt dieser Freundschaft ist, dass ich absolut ehrlich sein kann. Ich muss zugeben, zu meinen Freunden kann ich nicht immer ehrlich sein. Ich sage ihnen nicht immer, was ich denke. Ich sage ihnen nicht immer, dass das blaue T-Shirt nicht zur schwarzen Hose passt. Weil wir halten ja auch eine gewisse Distanz in manchen Fragen. Aber bei Jesus kann ich das. Ich kann frei weg von der Leber reden, was mich gerade belastet, was mich freut, was dran ist. Ich kann ehrlich sein. Ich kann meine Masken ablegen. Ich kann meine Arbeitskleidung ablegen. Ich kann meine Rolle abgeben. Ich kann ganz ich selbst sein, in Badehose und T-Shirt. Und dann noch, ich vertraue und gehorche. Ich kann mich fallen lassen in Jesu Hand. Jesus sagt in diesem 15. Kapitel, wo er sagt, ihr seid meine Freunde, ich bin euer Freund. Er sagt, liebt einander. Und er sagt das, weil er weiß, er ist der, der uns zuerst geliebt hat. Er ist unser bester Freund. Und weil er unser Freund ist, deshalb können wir es wagen, einander zu lieben. Deshalb brauchen wir keine Angst haben, dass der andere uns enttäuscht oder sitzen lässt oder uns ein Brett auf den Kopf schlägt, wenn wir sagen, ich will dein Freund sein. Er ist der, der uns hält und der uns versichert, du bist wertvoll und ich bin für dich da, egal wie die anderen zu dir sind. Und diese Freundschaft mit Jesus, die wird noch durch einen letzten Punkt so wichtig. Mir wird wichtig, was Jesus wichtig ist. Genauso wie bei der Freundschaft. Eine Freundschaft nur gelingen kann, wenn ich auch Interesse für das Gegenüber habe. So ist es bei Jesus. Und was ist Jesus wichtig? Jesus sind verlorene Menschen wichtig. Verlorene Schafe sind ihm wichtig. In Irland würde man sagen, verlorene Schafe, da gibt's mehr Schafe als Menschen. Aber bei uns ist es anders. Da gibt's mehr Menschen. Verlorene Menschen sind Jesus wichtig. Und sind sie mir auch wichtig? Gehe ich ihnen nach? Ist es mein höchstes Bestreben, Menschen mit Jesus bekannt zu machen und in diese Freundschaft einzuladen? Was ist Jesus noch wichtig? Jesus ist wichtig, heile Beziehungen. Setze ich mich für heile Beziehungen ein? Gehe ich hin zu dem, der was gegen mich hat und sagt, ich gebe dir die Hand, ich weiß, du hast was gegen mich, ich habe auch was gegen dich. Aber wir können das jetzt vielleicht nicht im Letzten klären, aber ich will dir nur sagen, ich hau dich nicht. Und ich rede nicht schlecht über dich. Können wir zur Heilung beitragen, auch in unseren Gemeinden, auch über unsere Gemeindegrenzen hinweg in der Allianz? Ist uns wichtig, was Jesus wichtig ist? Und Jesus ist wichtig, dass ich Teil einer Gemeinde, einer Gemeinschaft bin, die sich senden lässt in die Welt. Ist mir das klar, dass ich nicht nur in der Gemeinde bin, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern dass Jesus will, dass ich Teil der Sendung dieser Gemeinde bin? Das macht meine Freundschaft zu Jesus aus. Nicht nur, was ich davon habe, sondern dass ich dafür da sein kann, für das, was ihm wichtig ist.